Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Nach dem Sieg über die Ammoniter rief Samuel das Volk in Gilgal zusammen. Das Königtum sollte erneuert werden. Saul zum zweiten Mal zum König über Israel gekrönt werden. Zuvor hatten sich einige aus dem Volk gegen ihn gewandt, Widerstand geleistet. Sie sahen in Saul nicht ihren König, nicht denjenigen, der sie retten hätte können vor ihren Feinden. Insofern hat auch Saul seine Königsherrschaft nie angetreten. Doch nun, nach diesem Sieg über die Ammoniter, zweifelte keiner mehr. Saul war ihr König. Israel hatte das, was es sich gewünscht hat. Einen König sowie die Völker um sie herum. Herzlich willkommen zu Glauben Geschichten. Wir lesen in 1. Samuel Kapitel 13 und dort ab Vers 1 weiter. Saul war, und in meiner Bibel, der Elberfelder Übersetzung, steht ... Jahre alt. Es ist eine Fußnotenangabe und in der Fußnote steht, dass im sogenannten masoretischen Text, dem Text, der die Grundlage bildet für die Elberfelder Übersetzung, dass deine Altersangabe fehlt. Es gibt einige griechische Handschriften, die vermuten, dass er wohl 30 Jahre alt war, aber die Übersetzer der Elberfelder Übersetzung haben sich entschieden, die Jahresangabe, da sie nicht wirklich handschriftlich gesichert ist, eben auszulassen. Spielt aber jetzt für die Geschichte auch nicht wirklich die Rolle, ob er 30 war oder ein bisschen jünger oder ein bisschen älter. Insofern hier Mut zur Ehrlichkeit und zu sagen, das lassen wir einfach offen. Saul war also so und so viele Jahre alt, als er König wurde. Und er regierte 2 Jahre über Israel. Und Saul erwählte sich aus Israel 3000 Mann. 2000 waren bei Saul zu Michmas und auf dem Gebirge von Bethel. Und 1000 waren bei Jonathan in Gibea in Benjamin, dem Geburtsort von Saul und auch dem Ort, in dem seine Familie lebte. Den Rest des Volkes aber entließ er einen jeden in sein Zelt. Das heißt, nach diesem Sieg über die Ammoniter bleibt jetzt nicht eine riesige Armee zusammen oder es wird auch nicht gleich der nächste Feldzug angetreten, sondern jeder geht wieder in sein Zelt. Es bleibt eine überschaubare Zahl von 3000 Männern bei Saul und bei Jonathan. Vers 3. Und Jonathan schlug den Wachtposten der Philister, der in Gibea war. Und die Philister hörten es. Und Saul ließ im ganzen Land ins Horn stoßen und sprach, die Hebräer sollen es hören. Also nicht nur die Philister hören, dass ihnen ein Wachtposten weggenommen wurde, sondern Saul sorgt dafür, dass das ganze Volk Israel es hört. Wir treten in einen Konflikt mit den Philistern ein. Vers 4, und ganz Israel hörte es und sagte, Saul hat den Wachtposten der Philister geschlagen und auch Israel hat sich bei den Philistern stinkend gemacht. Offensichtlich ist das Volk nicht wirklich begeistert über diesen Vorstoß von Jonathan, aber so beim Volk kommt überhaupt nicht an, dass es Jonathan war, sondern dass es Saul war. Er habe den Wachtposten der Philister geschlagen. Aber das Volk ist darüber nicht begeistert. Ganz im Gegenteil, sie sagen, wir machen uns bei den Philistern stinken. Es wird stinken. Es wird zu einem Problem, zu einem Konflikt führen. Und ich habe nicht den Eindruck, dass sie diesen Konflikt wollen. Da wurde das Volk hinter Saul her nach Gilgal zusammengerufen. Saul nutzt die Situation, um das Volk zusammenzurufen. Vers 5. Aber auch die Philister sammelten sich zum Kampf mit Israel. 30.000 Wagen und 6.000 Gespanne und Fußvolk, so viel wie der Sand am Ufer des Meeres. Auf der einen Seite die Israeliten, auf der anderen Seite aber die Philister. Und die Philister kommen mit solch einer großen Zahl, dass sie nicht mal zählbar ist. Sand wie der Sand am Ufer des Meeres. Das erinnert uns an die Prophezeiung, die Abraham bekommen hat. Ganz am Anfang. als Gott ihm sagte, du wirst einen Sohn bekommen und aus diesem Sohn wird ein Volk werden und dieses Volk wird so groß sein, dass man es nicht mehr zählen kann, wie der Sand am Ufer des Meeres. Der Feind ist jetzt wie der Sand am Ufer des Meeres. Und sie zogen herauf und lagerten sich bei Michmas östlich von Bet Aven, ganz in der Nähe von dem Ort, an dem Saul mit seinen 2000 Männern war. Als aber die Männer von Israel sahen, dass sie in Not waren, weil das Kriegsvolk bedrängt wurde, da versteckte sich das Volk in Höhlen und Dornsträuchern, in Felsen, in Gewölben und in Zisternen. Auch gingen Hebräer über den Jordan ins Land Gad und Gilead. Saul aber war noch in Gilgal und das ganze Volk, das ihm folgte, war voll Angst. Von der Euphorie über den Sieg gegen die Ammoniter war nichts mehr zu spüren. Von der Euphorie, einen König zu haben, der sie anführen wird, gegen die anderen Völker voranziehen wird in den Schlachten und Kriegen, die sie kämpfen wollen, nichts mehr. Ganz im Gegenteil. Das Volk hat Angst und versteckt sich. Es wirkt fast feige, wenn die Feinde es wissen, vielleicht sogar jämmerlich, in Höhlen, hinter Dornsträuchern, huhu, hoffentlich sieht mich keiner, in Felsen, in Gewölben, in Zisternen, dort, wo man normalerweise Wasser aufbewahrt. Ja, manche gehen sogar über den Jordan. Der östliche Teil des Landes, weil hoffentlich kommen da die Philister nie hin. Wenn man sich das nochmal auf der Landkarte genauer anschaut dann und sich die Geografie nochmal vor Augen führt. Die Philister, das Volk der Philister, lebt im Westen am Mittelmeer. Das ist hier ihr Gebiet. Dann das Gebiet Israels und dann über den Jordan, östlich dann das Land Gad, Gilead, Teile wo eben der Stamm Ruben, der Stamm Gad sich so ihr Gebiet haben und wo sie wohnen. Und da gehen manche hin in der Hoffnung, dass sie überleben werden. Und die noch bei Saul sind, die sind voll Angst. So wird man vermutlich keinen Krieg gewinnen. Stellt sich schon die Frage, was macht jetzt Saul? Wie kriegt er das Volk wieder zusammen? Wie kann er ihren Blick auf einen Sieg richten in solch einer Situation? Vers 8. Und er wartete 7 Tage bis zu der von Samuel bestimmten Zeit. 7 Tage bis zu der von Samuel bestimmten Zeit. So nochmal für mich überlegt, Moment mal, Samuel, bestimmte Zeit, zurückgeblättert, zurück zur ersten Begegnung, die Samuel und Saul hatten. Sie erinnern sich, Saul ist mit seinem Knecht auf der Suche nach den verloren gegangenen Eselinnen seines Vaters. Er findet sie nicht. Sie kommen in der Stadt an, in der sich der Prophet aufhält. Es kommt zu einer Begegnung zwischen Saul und Samuel. Saul wird mitgenommen auf die Höhe, wo ein Opferfest begangen wird. Er darf mit am Tisch sitzen. Danach ziehen sie sich zurück. Sie sprechen die ganze Nacht auf dem Dach in der Unterkunft, in der sie übernachten. In der Früh, der Knecht wird weggeschickt. Saul wird zum Fürst über Israel gesalbt. Niemand weiß es, außer der Prophet und Saul selber. Danach werden ihm Zeichen vorausgesagt. Kapitel 10, Abvers 1, was passieren wird. 2 Männer werden ihnen begegnen, dann 3 Männer, dann die Propheten. Und ab Vers 7 lese ich, und es soll geschehen, wenn bei dir diese Zeichen eintreffen, das sagt Samuel zu Saul, so tu, was deine Hand finden wird, denn Gott ist mit dir. Und geh vor mir nach Gilgal hinab und siehe, ich werde zu dir hinabkommen, um Brandopfer zu opfern und Heilsopfer zu schlachten. 7 Tage sollst du warten, bis ich zu dir komme und dir zu erkennen gebe, was du tun sollst. Das sind wohl diese 7 Tage, die Saul nun jetzt wartet. Wenn man nochmal zurückgeht zu dem Gespräch, ist auch ja interessant, was da passiert. Einerseits sagt der Prophet Samuel zu Saul, wenn diese Zeichen eintreffen, so tu, was deine Hand finden wird. Das heißt, du hast Handlungsfreiheit, Handlungsspielräume. Du musst niemanden fragen, denn Gott ist mit dir. Gott ist bei dir, du darfst handeln. Sollst du ja auch. Du wirst der neue König in Israel werden. Du sollst nicht jedes Mal nachfragen, was zu tun ist. Andererseits sagt er ihm aber, wenn du dann nach Gilgal hinabgehst und scheinbar war es für Saul klar, dass es sich jetzt um diese Situation handelt, auch wenn sie wohl etliche Zeit später stattgefunden hat. Er war sich darüber nicht unsicher, ist es jetzt diese Situation oder ist sie nicht? Nein, in dieser Situation handelst nicht du einfach nach dem, was du denkst, was richtig ist, sondern du wartest 7 Tage lang. Und dann wird erstmal geopfert. Und das Opfer wird ausgeführt von Samuel, dem Propheten, dem Priester, derjenige, der das Opfer ausführen darf, nicht du. Saul als König, das Recht steht dir nicht zu, sondern ich, Samuel, ich werde das Opfer machen. Und dann, nachdem wir geopfert haben, werde ich dir sagen, was du tun sollst. Einerseits ja, handle, andererseits warte, denn ich werde dir sagen, was zu tun ist. Und jetzt wartet er. Ich habe versucht, so mich reinzudenken oder reinzufühlen in die Situation. Tag 1, Vormittag. Nachmittag, abends, der Prophet kommt nicht. Es passiert nichts. Stille, Leere, das Volk hat Angst. Tag 2, Vormittag, Nachmittag, Abend, immer noch kein Samuel da. Wieder haut einer ab. Man hört, dass manch andere über den Jordan gegangen sind, nach Gad, nach Gilead, um dort sich zu verstecken. Tag 3, Vormittag, Nachmittag, abends, keine Spur vom Propheten. Tag 4, Vormittag, Nachmittag, abends, der Prophet ist immer noch nicht da. Saul wird selber unruhig und unsicher. Warum kommt der Prophet nicht? Tag 5, Vormittag, Nachmittag, abends, Samuel, wo bist du? Weißt du nicht, dass das Volk Angst hat? Merkst du nicht, was hier los ist? 330.000 Wagen, 6.000 Gespanne, Fußvolk, so viel wie der Sand am Ufer des Meeres. Und Samuel, du bist immer noch nicht da. Tag 6, Vormittag, Nachmittag, aber jetzt müsst ihr doch endlich kommen. Jeder von uns weiß es, was es bedeutet, zu warten. Manchmal haben wir keine Geduld, auf den Bus zu warten. Oder auf den Zug, weil er ein paar Minuten zu spät ist und wir doch dringend irgendwo hin müssen, einen Termin nicht verpassen wollen. Aber hier geht es nicht um einen Termin, hier geht es um Leben und um Tod. Hier geht es darum, gegen die Philister zu kämpfen. Und wenn man denen unterliegt, dann ist die Besatzungsmacht da und Leid, Tod und so weiter wird das ganze Volk ereilen. Tag 7, Vormittag. Aber jetzt, um die Mittagszeit wird er kommen, vielleicht am Nachmittag, 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr, 6 Uhr, 7 Uhr, 8 Uhr, abends. Ja, abends, aber jetzt muss er doch kommen. Samuel, wo bist du? Aber Samuel kam nicht nach Gilgal. Was soll Saul jetzt machen? Der Prophet taucht nicht auf. Da sagte Saul, bringt mir das Brandopfer und die Heilsopfer her. Und er opferte das Brandopfer. Aber Saul, du bist kein Priester. Das steht dir nicht zu. In Israel wird der König nicht auch der Priester sein. Es mag so sein in anderen Völkern um euch herum, aber nicht in Israel. Der König ist nicht der Allherrscher, derjenige, der alles machen wird, nämlich herrschen, und auch die Funktion des Priesters übernehmen, ja im besten Fall sogar noch Gott selbst sein. Das wird so nicht sein. Es war eine ganz klare Trennung zwischen dem König und dem Priester. Aber Saul entscheidet sich selber zu opfern, Brandopfer, Heilsopfer, maßt sich an, die Rolle des Priesters zu übernehmen und führt die Opfer aus. Vers 10, und es geschah, als er eben fertig war, das Brandopfer zu opfern, siehe, da kam Samuel. Und man hat so den Eindruck, noch ein bisschen länger gewartet. Noch etwas mehr Geduld. Dann wäre doch Samuel gekommen. Samuel ist jetzt da. Natürlich kann man auch die Frage stellen, warum kommt er zu spät oder was ist denn da passiert? Aber der Autor gibt uns keine Erklärung dafür. Aber Samuel kommt. Und Saul ging hinaus, ihm entgegen, um ihm den Segensgruß zu entbieten. Und Samuel sprach, was hast du getan? Was hast du getan? Und ich lese aus diesem Satz heraus, dass Samuel nicht glücklich darüber ist. Er sagt nicht, hey, naja gut, ich war halt spät dran, aber einer muss ja die Opfer ausführen. Gut, dass du es übernommen hast. Ist ja auch wichtig zu opfern. Das Volk muss ja wissen, dass wir diesen Sieg nicht uns selber zuschreiben werden, wenn er kommt, sondern dass es eine Sache Gottes ist. Gut, dass du das gemacht hast, Saul. Besser, dass du jetzt wir Zeit gespart haben. Nee, aus diesem Was hast du getan? Da lese ich, Saul, du hättest hier nicht dir anmaßen sollen, Opfer zu opfern. Saul antwortete, weil ich sah, dass das Volk von mir auseinanderlief und du kamst nicht zu bestimmten Zeit, während die Philister sich schon bei Michmas versammelt hatten, da dachte ich, jetzt werden die Philister zu mir nach Gilgal herabkommen und ich habe doch das Angesicht des Herrn noch nicht gesucht. Was soll ich machen? Rechtfertigt sich Saul. Das Volk ist was? Verantwortlich? Schuld? Weil sie von mir auseinanderliefen, habe ich gedacht, eine Maßnahme, um sie wieder zusammenzubekommen, dann opfere ich mal. Hoffentlich wird das Opfer sie alle zusammenbringen. Und außerdem, zweiter Grund, du kamst ja nicht zu bestimmten Zeit. Da du zu spät bist, gilt die Abmachung nicht mehr, lieber Samuel. Das, was du zu mir gesagt hast, dass ich auf dich warten soll, Vers 10, Kapitel 8, Kapitel 10, Vers 8, dass ich warten soll, bis du kommst und du mir sagst und du mir zu erkennen gibst, was ich tun soll, das ist doch dann nicht mehr notwendig, weil du bist zu spät dran. Und außerdem, nicht nur, dass das Volk auseinanderlief, nicht, dass du zu spät kamst, sondern die Philister haben sich schon versammelt, die sind hier. Und ich habe den Eindruck gehabt, dass sie sich schon auf dem Weg machen, uns anzugreifen. Dann muss ich doch das Gesicht des Herrn suchen. Oder nicht? Ist es denn falsch, Gott zu suchen? Opfer zu bringen? Kann doch nicht etwas Falsches sein, oder? Da wagte ich es, Vers 12, zweiter Teil, und opferte das Brandopfer. Und Samuel sprach zu Saul, du hast töricht gehandelt. Du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, nicht gehalten, das er dir geboten hat. Ja, die Umstände, füge ich jetzt so hinzu, die Umstände waren schwierig, Saul. Sie waren herausfordernd. Sie haben dich an deine Grenzen gebracht. Das Volk ist auseinandergelaufen. Ich war nicht zur rechten oder zur bestimmten Zeit da. Die Feinde haben sich versammelt. Das ist alles richtig. Aber das ist kein Grund dafür, dass du das Gebot des Herrn übertrittst oder nicht hältst. Dass du dir anmaßt, das Opfer zu bringen, das dir nicht zusteht, es zu bringen. Du bist nicht der Priester dieses Volkes. du bist der König. Denn gerade jetzt hätte der Herr dein Königtum über Israel für immer bestätigt. Nun aber wird dein Königtum nicht bestehen. Da bin ich schon zusammengezuckt. Boah! Wie jetzt in dieser Situation? Da ging es um mehr als nur um diese eine Situation. Da ging es auch um den Bestand seines Königtums über Israel für immer. Und das ist jetzt verwirkt. Sein Königtum wird nicht bestehen. Er fährt fort und sagt, der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen. Was ist Saul nicht nach seinem Herzen? Und der Herr hat ihn zum Fürsten über sein Volk bestellt. Denn du hast nicht gehalten, was der Herr dir geboten hat. Und ich halte das mal kurz hier an und gehe zurück zu Kapitel 12. Das Kapitel 12 wäre in sich ein ganz spannendes Kapitel. Am Anfang blickt Samuel nochmal so zurück auf sein Leben ab Vers 1 und sagt, ich habe euch die ganze Zeit, mein ganzes Leben lang gedient. Habt ihr irgendetwas, was ihr vorbringen könnt gegen mich? Und sie sagen, nein, du warst ein redlicher, gerechter Richter, Priester und Prophet. Und dann blickt nochmal so Samuel mit ihnen zurück in die Geschichte, ab Vers 7, eigentlich schon ab Vers 6. Der Herr ist es, der Mose und Aaron eingesetzt und eure Väter aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Und wer hat euch denn befreit, als ihr in Not wart? Die weiteren Verse, wer hat euch Richter geschickt? Ab Vers 11, den Jerubal, das ist der Gideon, Bedan, Jephtha, Samuel, also ihn selber. Und er rettete euch aus der Hand eurer Feinde ringsum, sodass ihr sicher wohnen konntet. Vers 12, als ihr aber saht, dass Nachasch, der König der Söhne Ammon, gegen euch zog, sagtet ihr zu mir, nein, sondern ein König soll über uns herrschen, obwohl doch der Herr euer König, der Herr euer Gott, euer König ist. Und nun siehe, da ist der König, den ihr erwählt habt und den ihr erbeten habt. Denn siehe, der Herr hat einen König über euch gesetzt. Vers 14, und jetzt wird's aber spannend. Wenn ihr den Herrn fürchtet und ihm dient, auf seine Stimme hört und dem Mund des Herrn nicht widerspenstig seid, und wenn ihr und der König, der über euch regiert, dem Herrn, eurem Gott, nachfolgt, so wird der Herr mit euch sein. Vers 15, wenn ihr aber nicht auf die Stimme des Herrn hört und dem Mund des Herrn widerspenstig seid, so wird die Hand des Herrn gegen euch sein, wie gegen eure Väter. Und Vers 22 sagt ihnen ja nochmal, denn der Herr wird sein Volk um seines großen Namens willen nicht verlassen. Und auch Samuel sagt, ich werde euch auch nicht verlassen, sondern werde weiterhin euch lehren, den guten und den richtigen Weg. Vers 24, fürchtet nur den Herrn und dient ihm in Wahrheit mit eurem ganzen Herzen. Denn seht, wie große Dinge er an euch getan hat. Das heißt, nur weil der König jetzt da ist, heißt es nicht, dass der König sich anmaßt, die Rolle Gottes für das Volk zu übernehmen. Der Weg bleibt derselbe. Wenn das Volk den Weg Gottes geht, Recht und Gerechtigkeit zu üben, dann können sie mit Gott zusammengehen. Das war, bevor ein König da war, so, und das ist jetzt, nachdem der König da ist, genauso. Nur Saul geht seinen eigenen Weg, und das ist der Grund, warum sein Königtum keinen Bestand hat. Vers 15. Und Samuel machte sich auf und ging von Gilgal hinauf nach Gibea in Benjamin. Und Saul musterte das Volk, das sich bei ihm befand, etwa 600 Mann. Und dachte ich mir, Moment mal, Moment. Das Gespräch kann doch nicht so enden. Samuel sagt gerade zu Saul, dass sein Königtum keinen Bestand haben wird. Und das Einzige, was daraufhin passiert, ist Stille. Keine Reaktion, lediglich die Rechtfertigung von vorher. keine Einsicht, keine Stellungnahme, kein weiteres Gespräch, aber Moment mal, aber schau mal oder wie auch immer, sondern Samuel macht sich dann einfach auf von Gilgal hinauf, geht nach Gibea in Benjamin. Ja, und jetzt? Ja, Saul mustert das Volk, das sich bei ihm befand, etwa 600 Mann. Er zählt seine Soldaten. Ja, aber wie? Ist es das? War es das? Aber Saul, das geht doch nicht. Saul blickt wieder auf seine Soldaten. Kein so, Herr, es tut mir leid, ich habe was ganz anderes beabsichtigt. Und immer noch so für mich die Frage im Raum, Saul, wer bist du eigentlich? Was bist du für ein Mensch? Was bist du für ein König? Wie funktionierst du denn? Oder noch größer gefragt, so, was hast du denn eigentlich auf dem Herzen? Das ist ja das, was Samuel ihm bei der ersten Begegnung gesagt hat, dass er ihm eben mitteilen wird. Kapitel 9, Vers 19, zweiter Teil. Und alles, was du auf dem Herzen hast, werde ich dir kundtun. Kapitel 10, Vers 9. Und es geschah, als er, Saul, sich umwandte, um von Samuel wegzugehen, da gab Gott ihm ein anderes Herz. Er wurde in einen anderen Menschen umgewandelt. Und jetzt dann das? Und Saul und sein Sohn Jonathan und das Volk, das sich bei ihm befand, lagen bei Gibea in Benjamin. Die Philister aber hatten sich bei Michmas gelagert. Da zog der Vernichtungstrupp aus dem Lager der Philister in drei Abteilungen aus. Jetzt formiert sich die feindliche Armee. Es wird zu einem Krieg kommen. Eine Abteilung wandte sich in Richtung Ophra, nach dem Land Schual hin. Und eine Abteilung wandte sich in Richtung auf Bet-Horon. Und eine Abteilung wandte sich in Richtung auf das Gebiet, das auf das Tal Zeboim nach der Wüste hinschaut und hinausschaut. Und ich bin immer noch bei diesem Thema, aber Saul, was ist da passiert? Warum hast du diese Entscheidung getroffen? Warum äußerst du nicht? Warum kommt es nicht zu einem Gespräch zwischen dir und Samuel? Wie soll jetzt denn das weitergehen mit dieser Schlacht? Und im Kampf, willst du ohne Gott in den Kampf ziehen? Vers 19, und es war kein Schmied im ganzen Land Israel zu finden, denn die Philister dachten, wir wollen nicht, dass die Hebräer sich Schwert oder Speer machen. Und ganz Israel musste zu den Philistern hinabziehen, jeder um seine Pflugschar oder seinen Spaten, sein Beil oder seine Sichel zu schärfen. Das Schärfen geschah für einen Zweidrittelschekel bei den Pflugscharen und bei den Spaten, bei der Gabel und bei den Beilen und um die Rinderstacheln gerade zu richten. Und ich denke mir, warum sind wir jetzt gerade bei den Schmieden? Aber ganz klar, das Volk hat nicht mal Waffen. Was sie haben, sind Steinschleudern und Bögen. Aber offensichtlich keine Schwerter und keine Speere, denn die Philister als Besatzungsmacht haben schon darauf geschaut, dass sie nicht an Waffen rankommen. Vers 22, und es geschah am Tag des Kampfes, dass weder Schwert noch Speer in der Hand des ganzen Volkes gefunden wurden, das mit Saul und mit Jonathan war. Nur bei Saul und seinem Sohn Jonathan fanden sie sich vor. Zwei Schwerter gegen ein Heer, das so viele Soldaten hat, wie Sand am Ufer des Meeres zu finden ist. Saul, wo bist du? Und ein Posten der Philister zog aus auf den Pass von Michmas zu. Und wie sich diese Kampfsituation weiterentwickelt, das werden wir gemeinsam nachlesen in der nächsten Glauben-Geschichten-Episode. Bis dahin, Gottes Segen Ihnen.